Lass mich noch mal ganz kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Herr des Himmels und der Erde bist, dass du über allem Natürlichen bist. Und ich bete, dass du heute kommst und dass du etwas von deiner übernatürlichen Dimension in uns, mit uns und durch uns freisetzt. Amen. Amen. Ich möchte heute, vielleicht ahnt ihr das schon, nach dem Gebet auch über übernatürliche Leiterschaft reden. Übernatürliche Leiterschaft. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich glaube, für mich ist das ein Thema, was mich schon lange begleitet, einfach dadurch, dass ich unter Andreas Leiterschaft sein durfte. Als Gründer der Gemeinde hat Andreas immer das Übernatürliche gesehen, gespürt, getragen. Es war ihm ein Anliegen. Ich kann mich erinnern, als wir irgendwann mal zusammengesessen haben und wir noch gar nicht bei der Staffelübergabe und so weiter waren. Das war noch viele Jahre vor uns. Und er hat gesagt, wenn diese Gemeinde mal das Übernatürliche verliert, nachdem er sie übergeben hat, dann wird er sich im Grab umdrehen. Und ich habe so gedacht, das ist sein Herzschlag. Das hat den Andreas ausgemacht. Das macht ihn immer noch aus. Das trägt sein Leben, das trägt seinen Dienst. Und für ihn war das immer so eine Selbstverständlichkeit. Wir dienen einem übernatürlichen Gott. Und deswegen muss Kirche, muss Gemeinde und in dem Kontext heute muss auch Leiterschaft übernatürlich sein. Es soll nicht nur um Leiterschaft gehen, sondern ich glaube, das ganze Prinzip, über was ich rede, egal in welchem Bereich wir dienen, egal in welchem Bereich wir etwas tun, es gibt diese übernatürliche Dimension. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich zurückgedacht an Salomo, der mich selber sehr früh schon inspiriert hat. Ihr kennt sicherlich die Geschichte, wo Salomo zum König eingesetzt wird und Gott kommt zu ihm, begegnet ihm und sagt zu ihm, Salomo, du darfst dir was wünschen. Was wünschst du dir? Und Gott war bereit, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Wenn er um Reichtum gebeten hätte, Gott hätte ihm Reichtum gegeben. Aber Salomo sagt, Gott, gib mir Weisheit. Gib mir Weisheit. Und Gott erhört dieses Gebet um Weisheit und er packt eine, ich sag mal, übernatürliche Portion Weisheit auf Salomo, sodass bis heute die salomonische Weisheit bekannt ist. Bis heute reden Menschen davon, wie weise er war. Und es war eine Weisheit, die nicht nur seine Regierung geprägt hat, die für ein ganzes Land Wohlstand gebracht hat und weit über die Grenzen Israels hinaus Einfluss geübt hat, wegen diesem Moment der Weisheit, was er hatte. Ich meine, wenn man über Weisheit nachdenkt, es gibt eine natürliche Weisheit. Und es gibt ein paar Menschen, die sind natürlicherweise etwas weiser als andere Menschen. Nicht nur, weil sie weise heißen, sondern weil sie irgendwie etwas von Gott mitbekommen haben, einfach so eine gewisse Mehrbefähigung, wie wir das in allen Bereichen haben. Du kannst ein Stück weit musikalischer sein als ich zum Beispiel. Es gibt einfach Dinge, wo man etwas mehr hat. Und trotzdem kann man in Weisheit wachsen. Wir alle, wenn wir einigermaßen lernbereit sind, werden in Weisheit wachsen, wenn wir älter werden. Warum? Durch Erfahrung werden wir weiser. Du hast einmal etwas erlebt und du bist nicht ganz doof, und du lernst aus dieser einen Erfahrung für das nächste Mal. Das ist so diese natürliche Weisheit. Aber was Gott gibt, ist etwas über dem Natürlichen. Das ist immer das Schlagwort, was Andreas gebraucht hat. Gott ist über dem Natürlichen. Er gibt mehr, als das Natürliche hergibt. Und so können wir das in jedem Bereich erwarten. Weisheit ist für Leiterschaft eine der Schlüsselfunktionen, sage ich mal. Und deswegen gerade da können wir wie Salomo eine übernatürliche Portion Weisheit gebrauchen. Aber ich glaube, dass es nicht nur Weisheit ist, sind viele andere Dinge. Wenn wir uns Josef im Alten Testament zum Beispiel anschauen, dann sehen wir, dass die Hand Gottes auf ihm war. Das ist auch so ein Begriff, den wir in der Bibel finden. Die Hand Gottes ist auf jemanden. Oder der Herr ließ ihm alles gelingen, was er anpackte. Das heißt, selbst als Sklave hat er Dinge getan und er wuchs in seiner Leiterschaft, er wuchs in seiner Autorität und Potiphar, sein Herr, hat ihn über die anderen Sklaven gesetzt. Im Gefängnis hat er das Gleiche wieder erlebt. Das heißt, es gibt so eine Dimension von Gottes Hand auf unserem Leben in dem, was wir tun, die etwas freisetzt, was mehr bewegt, als es nur das Natürliche kann. Natürliche Leiterschaft ist gut. Natürliche Leiterschaft ist sehr gut. Und wir können so viele, viele, viele Prinzipien lernen im Management über Leiterschaft. Aber das, wonach wir uns ausstrecken sollten, ist immer, wir wollen im Natürlichen exzellent sein, aber wir wollen auf dieser Exzellenz noch das Übernatürliche obendrauf haben. Wir wollen dieses göttliche Meer. Warum? Dieses göttliche Meer ist wie ein Turbo an dem Natürlichen. Das schafft einfach etwas, was sonst nicht möglich ist. Wir hatten mal Nachbarn, und die haben lange Zeit versucht, schwanger zu werden. Und also ein Ehepaar, die waren auch Christen. Und sie sind nicht schwanger geworden. Ich kann mich erinnern, dass wir einmal für sie gebetet haben. Mit einigen Leuten haben wir ihnen die Hände aufgelegt, haben für sie gebetet. Und dann hatte jemand ein ganz interessantes Bild. Er hat nämlich in seiner Vorstellung im Geist so ein Spermium gesehen, was so einen Turbo dran hatte, was sich auf die Eizelle zubewegt hat. Und kurz darauf sind sie schwanger geworden. Heute haben sie 3 erwachsene Kinder mittlerweile. Und es war so dieses Übernatürliche, dieser göttliche Turbo, was sozusagen die Frucht hervorgebracht hat, was im Natürlichen eben schwierig war. Das war für mich irgendwie so ein Bild für dieses Übernatürliche, wenn Gott etwas an das Natürliche draufpackt oder dranhängt, sodass etwas möglich wird oder auf eine andere Art möglich wird, als es sonst möglich ist. Und wie wäre das, wenn das unser Leben begleitet? Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann ist es so, dass der Heilige Geist zu bestimmten Zeiten auf bestimmte Menschen gekommen ist, um ihnen dieses göttliche Turbo zu geben. Du siehst das im Handwerklichen, du siehst das eben bei Salomo, bei Josef, bei Mose. Du siehst, wie Gott auf Situationen kommt und auf einzelne Menschen einfach etwas freisetzt. Aber wir wissen doch, dass das Alte Testament ist und dass mit der Kirche, mit dem Kommen des Heiligen Geistes eine neue Zeit angefangen hat. Joel hat es prophezeit, dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf alle. Wir alle haben den Heiligen Geist. Wir alle haben die übernatürliche Dimension. Das heißt, es ist nicht nur einzelne Berufung. Ja, Gott beruft souverän in bestimmte Positionen, die vielleicht herausstechen mögen. Aber auf jedem von uns ist eigentlich dieses göttliche Turbo durch den Heiligen Geist. Und egal in welchem Bereich du dienst, du darfst dich danach ausstrecken, dass der göttliche Turbo dran geschraubt wird, sodass etwas mehr passiert. 1. Korinther 14, Vers 1 heißt es: Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber, dass ihr prophetisch redet. Strebt nach der Liebe. Im ganzen Kapitel 13 redet Paulus über die Liebe und macht deutlich, die Liebe ist die Grundlage für alles. Gott ist die Liebe, und wenn Dinge nicht in Liebe geschehen, dann hat das alles keinen Wert am Ende. So, die Liebe ist die Grundlage, aber dann sagt er, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Man könnte sagen, bemüht euch um die übernatürliche Dimension auf eurem Leben. Bemüht euch darum, streckt euch danach aus, betet dafür, am meisten aber, dass ihr prophetisch redet. Warum das Prophetische? Er malt es ja dann aus, das Prophetische ist etwas, was besonders anderen dient. Und ich glaube deswegen, auch Leiterschaft sollte eine prophetische Dimension haben. In unserer Leiterschaft, wo Gott uns reingesetzt hat, wir sollten uns danach ausstrecken, dass wir nicht nur mit natürlichen Prinzipien etwas tun, sondern eine übernatürliche Dimension draufkommt. Im Alten Testament lesen wir ein hervorragendes Prinzip von natürlicher Leiterschaft, und das ist, als Mose das ganze Volk aus der Wüste, aus Ägypten rausgeführt hat. Sie waren in der Wüste, sie waren noch nicht im verheißenen Land. Und Mose ist der Leiter für dieses Volk. Und die Leute stehen von morgens bis abends an, um eine Audienz zu haben, um Rechtsprechung zu haben. Und dann kommt sein Schwiegervater und sagt, Mose, du bist bescheuert, so macht man das nicht. Und er lehrt ihm ein einfaches Prinzip von Leiterschaft, Delegation. Setze Leute in Verantwortung, delegiere deine Autorität, delegiere das, damit sie Recht sprechen. Ein Prinzip von Leiterschaft, Delegation. Und Mose setzt das um. Und er setzt Leiter ein, über 10, über 50, 100, über 1000. Und diese Leute nehmen ihm so viel Arbeit ab. Ich weiß nicht, ob Mose damals angefangen hat, auch Urlaub zu machen oder wie auch immer. Aber die Leute haben ihm viel Zeit abgenommen. Und, ach so, sein Urlaub war, genau, er ist nämlich auf den Berg gegangen, hat 40 Tage Zeit mit Gott verbracht. Das war sein Urlaub sozusagen. Und dann kommt er zurück und was sieht er? Die eingesetzten Leiter beten das goldene Kalb an. Und das ist so ein typisches Beispiel dafür. Auch mit übernatürlicher Leiterschaft kann das passieren. Aber das Typische ist, dass wir, wenn wir aus eigener Kraft, aus eigenem Denken heraus agieren, natürliche Leiterschaft praktizieren, dann können Dinge ganz, ganz schnell schiefgehen. Und was macht Gott dann? Gott sagt zu Mose, Mose, ich habe etwas anderes vor, sammel 70 Älteste, 70 Leiter, 70 Leute, die du in Verantwortung siehst. Und dann will ich von dem Geist nehmen, der auf dir ist und will es auf die Leute packen. Auf diese 70 und dann fangen die an, nämlich auch prophetisch zu reden. Du siehst, wie sie vom Geist erfüllt sind. Und ich glaube, das ist so diese Dimension, nach der wir uns ausstrecken sollten. Das Natürliche ist gut, aber wir sagen, Herr, das reicht uns nicht. Es reicht uns nicht. Wir wollen die übernatürliche, die prophetische Dimension haben. Was macht die prophetische Dimension? Die prophetische Dimension hilft uns, dass wir Impulse haben, dass wir eine göttliche Perspektive bekommen, wenn wir die prophetischen Gaben uns anschauen, wie sie im 1. Korintherbrief aufgeschrieben sind. Da gibt es das Wort der Weisheit. In Situationen Worte der Weisheit hineinzusprechen. Das Wort der Erkenntnis, das heißt Dinge zu wissen, die man eigentlich nicht wissen kann, was dich befähigt, anders mit Situationen umzugehen. Da gibt es die Gabe der Geisterunterscheidung. Dinge zu spüren im Geist, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Da sollte ich vielleicht einen anderen Weg einschlagen. All das sind prophetische Dinge, die in unsere Leiterschaft hineinfließen dürfen, wenn wir uns dafür öffnen. Aber es heißt, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Ich möchte euch Mut machen, diese Frage mitzunehmen. Was heißt es, dass ich mich um die Gaben des Geistes, um die Dimension Gottes auf dem, was ich tue, bemühe? Dass ich mich darum bemühe. Ich habe so darüber nachgedacht in meinem Leben. Ich möchte einfach ein paar Dinge teilen aus meinem Leben, die ich praktiziert habe, die mir hilfreich waren. Aber ich glaube, es beginnt mit Gebet. Es beginnt mit Gebet. Das ist so der Punkt, den wir aus dem Strebt nach der Liebe, bemüht euch darum, dass wir rausnehmen sollten und sagen dürfen, wir dürfen kühn darum beten und sagen, Gott, mehr von dir. Mehr von deiner übernatürlichen Power in dem, was ich tue. Und wenn ich dann so in meiner Vorbereitung habe ich überlegt, was hat mir über die Jahre hinweg geholfen, in dieser übernatürlichen Dimension zu wachsen. Also ich kann nicht sagen, dass es irgendwann einen Moment gab und der Heilige Geist kam und plötzlich war alles übernatürlich. Sondern für mich war das eher ein Wachsen, ein sich hineinbewegen, Schritt für Schritt für Schritt. Und was mir geholfen hat, das Erste, was mir geholfen hat, war ein dienendes und ein demütiges Herz. Ein dienendes und ein demütiges Herz. Was meine ich damit? Ich glaube, dass Gott Treue belohnt. Ich glaube, dass Gott darauf schaut, wem kann er etwas anvertrauen. Und wenn er weiß, du baust nicht dein eigenes Reich, es geht dir nicht um deine Ehre, es geht dir nicht um deine Kraft, dann wird er dir viel lieber etwas anvertrauen, etwas geben, als wenn er weiß, okay, du hast noch eine eigene Agenda dahinter. Dieses dienende und demütige Herz. Für mich war das immer ein ganz wesentliches Element zu sagen, Gott, vertrau mir, ich habe um Vollmacht gebetet, aber ich habe gesagt, vertrau mir so viel an, wie mein Charakter auf der anderen Seite vertragen kann. Weil wir sehen, dass Menschen mit viel Vollmacht, es bewahrt sie nicht, davor zu fallen. Wir sehen das in der Kirchengeschichte, aber wir sehen es auch bei Salomo. Salomo, er hatte eine Weisheit ohne Maß. Ich wünschte mir ein, ich weiß nicht, wie viel das Maß davon, also es wäre schön, so viel zu haben, aber er hatte ein Frauenproblem. Und das hat am Ende dazu geführt, dass er in eine ganz, ganz falsche Richtung gegangen ist. Und ich glaube deswegen, bete darum und achte auf dein Herz, die Grundlage dafür, ein dienendes, ein demütiges Herz. Der zweite Punkt für mich war, Gott zu suchen. Gott zu suchen. Und hier geht es um deine persönliche Beziehung zu Gott. Und ich glaube, das ist etwas, das habe ich in vielen Momenten erlebt. Wir alle wissen, wie umkämpft es immer wieder ist, wie beschäftigt wir sind, wie schnell wir abgelenkt werden. Aber ich habe das bei mir erlebt in verschiedenen Momenten, dass diese Zeit, ich suche Gott, es hat etwas von ihm freigesetzt. Ich erinnere mich an eine intensive Fastenzeit, die ich mir mal genommen habe, ganz losgelöst von den Gebets- und Fastenzeiten, die wir als Church hatten. Und mitten in dieser Fastenzeit musste ich so eine Schulung machen. Und danach kam jemand auf mich zu, eine Person, die ich sehr geschätzt hat, mit einem starken geistlichen Empfinden, und hat etwas zu mir gesagt, was mich berührt hat. Ich hatte es vorher gespürt, aber da habe ich gemerkt, da ist eine Bestätigung drauf. Sie hat gesagt, fastest du? Und ich habe gesagt, ja. Und sie hat gesagt, es ist etwas anders, als es sonst war. Und das Level, was ich da gemerkt habe, es war eine neue Autorität in der Art, wie ich vor Menschen gestanden habe, wie ich geredet habe, das ist seitdem geblieben. So, ich habe mir Zeit genommen, Gott zu suchen, und das setzt etwas frei. Gott zu suchen ist die Grundlage für alles, was er dir anvertraut. Und nebenbei, es ist doch logisch, wenn ich Gott suche und mehr von ihm habe, habe ich doch automatisch mehr Übernatürliches in seinem Leben. Aber gleichzeitig auch wieder so der Gedanke, wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, wenn ich Gott suche, dann wird Gott es umso mehr lieben, mir Dinge anzuvertrauen, mir auch die übernatürliche Dimension anzuvertrauen. Wenn ich mal überlege, wir sollen ja Dinge im Namen Jesu tun. Das heißt, wir tun Dinge eigentlich an seiner Stelle, stellvertretend für ihn. Wenn ich überlege, wem würde ich eine Unterschriftsvollmacht geben, etwas in meinem Namen zu tun, das sind Menschen, die ich kenne und denen ich vertraue. Und ich glaube, dass Gott genau das Gleiche macht. Wenn er dich kennt, wenn er dir vertraut, dann wird er dir mehr geben. Streck dich danach aus, suche ihn, mach die Zeit mit ihm zu einer Priorität. Der dritte Punkt, der mir geholfen hat, ausprobieren. Kühnheit habe ich geschrieben. Sei kühn und teste aus und tritt ruhig mal in ein Fettnäpfchen hinein. Das macht überhaupt nichts. Es gibt eine ganz sanfte Art, Dinge auszuprobieren. Ich weiß, wie ich mit Worten der Erkenntnis angefangen habe, es einfach mal auszuprobieren. Ich habe angefangen, dafür zu beten. Und dann waren wir in der Connect-Gruppe und wir waren in der Anbetungszeit. Und ich habe gedacht, Gott, hast du irgendwie etwas? Und dann, ich weiß nicht mehr genau, was es damals war, aber ich habe überlegt, wie kann ich das jetzt rüberbringen? Ich wollte nicht so reinkommen wie so der Prophet, der sagt, hier ist jetzt jemand, der hat das und das, sondern es ging um körperliche Beschwerden. Und ich habe dann einfach gefragt, ganz unverfänglich, da war das Fettnäpfchen dann nicht so groß, ist hier jemand, der da und da Beschwerden hatte, wie ich das so in diesem Eindruck dann hatte? Und dann war niemand da. So what? Und ich habe es nächste Mal wieder probiert und dann war jemand da. Und das ist es einfach, sei kühn, geh voran, trau dich. Es gibt ja für uns alle so eine Komfortzone, in der wir uns wohlfühlen. Und dieses Komfortzonenmodell sagt, dass nach der Komfortzone kommt so eine Zone der Angst. Eine Angstzone, in der wir eher unsicher sind. Aber wenn wir durch diese Angstzone hindurchgehen, dann kommt als nächstes eine Lern- und eine Wachstumszone. Und der Punkt ist, wir müssen uns trauen, einfach mal diese Angstzone, da wo es ein bisschen unbequem wird, wo wir uns mal aufs Wasser begeben, wir müssen diesen Schritt einfach mal gehen. Also ich kann mich erinnern, wie ich in der Connect-Gruppe damit angefangen habe, einfach zu experimentieren, einfach Impulsen zu folgen, Bilder, die ich hatte, einfach mal auszusprechen und zu sagen, sag das dir irgendwie etwas oder sprich das zu dir. Und so Schritt für Schritt hineinzugehen. Und dann erinnere ich mich gerade im Bereich von Leiterschaft auch in die gleiche Dimension hineinkommen zu wollen, zu sagen, okay, Gott, ich will das haben, ich will da experimentieren. Und dann Worte der Erkenntnis zum Beispiel zu haben vor schwierigen Gesprächen, wo ich als Leiter drinnen war, kann mich an eine Situation erinnern, wo ich morgens dafür gebetet habe und ich hatte einfach einen Eindruck, den Gott mir gegeben hat über die Person, mit der ich reden würde. Und dann habe ich sie gefragt in dem Gespräch, sag mal, kann das sein, dass in deinem Leben das und das war? Und das hat die ganze Situation komplett verändert, total verändert. Und alles, was vorher da war, wo man menschlich gesehen sagen würde, menschliche Leiterschaft würde jetzt so oder so oder so agieren, aber weil Gott ein Wort der Erkenntnis gegeben hat, hat sich ganz viel von ganz alleine aufgelöst. Und ich glaube, das ist das, worauf wir vertrauen dürften. Und als vierten Punkt habe ich geschrieben, von der Salbung anderer ziehen. Wir wissen ja, dass Salbung, dass Gaben auch übertragen werden können. Paulus sagt zu Timotheus, entfache die Gabe, die in dir ist, wodurch? Durch das Auflegen meiner Hände. Das heißt, Paulus hat Timotheus die Hände aufgelegt und dafür gebetet, dass etwas freigesetzt wird, eine Gabe in Timotheus freigesetzt wird. Und das hat mich lange beschäftigt, dieses, da ist etwas in anderen, das hätte ich gerne. Und wir sehen das in der Bibel, Elisa, die Salbung von Elia und verschiedene Prinzipien. Ich möchte da jetzt nicht zu weit reingehen, aber für mich war das immer etwas, ich möchte von dem ziehen, was andere haben. Ich möchte davon profitieren. Vor einigen Jahren sind Karline und ich häufig auf Konferenzen gewesen, auch international unterwegs. Und da gab es öfters dann auch so Segnungszeiten und so weiter, wo dann die Pastoren dort gebetet haben für andere. Karline war irgendwann ziemlich genervt von mir, weil ich habe keine Segnungszeit an mir vorbeigehen lassen. Ich bin immer nach vorne, weil ich gesagt habe, ich will das, was die haben. Ich will das empfangen. Ich strecke mich danach aus. Ich versuche zu ziehen. Aber es ist nicht nur Handauflegung. Ich glaube, dass du zum Beispiel in einem Heilungsgottesdienst hier sitzen kannst. So habe ich das immer wieder auch versucht bei Andreas, da zu sitzen und zu sagen, okay, Gott, ich versuche mich im Geist eins zu machen und von dem zu ziehen, was er an Salbung hat, in diese Salbung mit einzutauchen, mit durchtränkt zu werden sozusagen. Auch zu üben, Worte der Erkenntnis, was hat er für Worte der Erkenntnis, habe ich so etwas? Ich glaube, man kann in diesen Bereichen sich nach unendlich viel ausstrecken und nicht nur konsumieren. Streck dich danach aus, versuch von der Salbung anderer zu ziehen.